Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserer Serie. Ich freue mich sehr, heute aus meiner Heimatstadt wieder jemanden begrüßen zu dürfen, nämlich die Berit Julie Fritz. Wir hatten immer mal wieder Kontakt, sind sehr verbunden, auch im Facebook, und überhaupt kenne ich einiges von ihr schon. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir das geschafft haben, sie in den Podcast einzuladen zu unserer Frauenserie. Erstmal herzlich willkommen an dich. Schön, bist du dabei.
Danke, Marvin. Schön, dass ich dabei sein darf.
Da dich wahrscheinlich viele Hörer noch nicht kennen, werden wir in der altbewährten Manier starten und erstmal dich kennenlernen. Ist auch sehr homöopathisch. Und dann werden wir auch ein bisschen wahrscheinlich schon hören, wie und was du so arbeitest. Und in dem Verlauf werden wir uns dann heute ein bisschen mit dem Thema Pubertät auseinandersetzen, werden dabei den Schwerpunkt auf die homöopathische oder ja, homöopathische Betrachtung, also ganzheitliche Betrachtung von dem legen. Und das ist ein super Thema, wo ich auch Freude habe, weil nicht so viele haben zu dem Thema zugesagt. Also da warst du auch mutig, hat einige, nee, lieber nicht und so. Das ist ja gerne. Auch ein schwieriges Lebensthema und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute über das sprechen können, weil meine Praxis noch, vielleicht weil ich auch noch ein bisschen jung unterwegs bin, noch relativ viele Pubertiere in der Praxis habe und sehr viel Erfahrung auch damit sammeln darf, wo ich weiß von anderen Leuten, wo die fast gar nicht zur Homöopathie kommen, können wir auch noch drüber reden. Und insofern tausche ich mich da sehr gern auch mit dir aus. Aber jetzt geht es erstmal um dich. Du bist Homöopathin in Berlin, schon einige Zeit, wie ich recherchiert habe, und arbeitest ja da auch, wie das, was wir in dem Podcast schon mehrmals auch gehört haben, mit prozessorientierter Homöopathie. Und deshalb meine Einstiegsfrage, die ich fast allen meinen Gästen stelle: Wie bist du da hingekommen?
Ja, wie bin ich zur Homöopathie gekommen? Also, ich habe schon als Jugendliche und gerade als Pubertier erstmals die Homöopathie ausprobieren dürfen, beziehungsweise wir waren da in unserer Familie, meine Mutter und ich, eher die schwarzen Schafe, weil die Antibiose nicht funktioniert hat bei wiederkehrender Mandelentzündung. Und dann hat meine Mutter mit Waldorf-Hintergrund gesagt, so, jetzt reicht's, wir müssen zum Heilpraktiker, wir brauchen die Homöopathie. Und tatsächlich war das mein erstes Erlebnis, dass die Homöopathie wirkt, und zwar schnell wirkt, und ich danach erstmal von den Mandelentzündungen befreit war. Und so war es immer mal wieder, dass ich Symptomatiken hatte, die wiederkehrend waren und wo ich mit der normalen Medizin nicht zurande gekommen bin. Das war einmal bei Blasenentzündung der Fall, dann nochmal und bei Kopfschmerz der Fall. Und immer da, wenn ich das Gefühl hatte, ja, es geht eigentlich nicht weiter, es scheint irgendein Muster zu sein, da hat mir die Homöopathie geholfen, da habe ich mir immer wieder, egal wo ich war, einen Heilpraktiker, eine Heilpraktikerin gesucht und hatte da tolle Erlebnisse oder Erfahrungen. Und hatte aber ansonsten mit Medizin und Homöopathie erstmal gar nichts zu tun. War 10 Jahre lang in Kommunikationsagenturen unterwegs, war PR-Beraterin, also Beraterin für Öffentlichkeitsarbeit, für Kampagnen. Es ging um die Kommunikation nach außen. Und irgendwann nach der Geburt meiner 2er Töchter habe ich gemerkt, ach, das Thema Medizin und auch die Homöopathie kommt wieder mehr in mein Leben. Und habe mich dann nochmal nach 10 Jahren Berufsleben total umorientiert und bin an die Samuel-Hahnemann-Schule gegangen und habe die Homöopathie studiert und bin jetzt seit 7 Jahren in eigener Praxis mit Homöopathie und auch Aufstellungsarbeit und Körpertherapie am Start. Genau.
Bevor wir uns der Homöopathie zuwenden, das eine teilen wir ja sehr, diese systemische Arbeit. Ich habe das auch schon sehr jung kennengelernt, das passt auch wieder zur Pubertät. Ich war mit 16 in meiner ersten Aufstellung und es hat mich nie losgelassen. Und erst nachdem ich eine lange Pause auch gemacht habe, mit mich ganz auf die Homöopathie fokussieren, erst dann habe ich mich gedacht, ja, das könnte ich eigentlich mal wieder hinzunehmen und bin mal wieder gegangen und so. Mich wieder erinnert, wie toll das ist, und das hat meinen homöopathischen Alltag extrem erweitert. Wie bist du dahin gekommen?
Ja, das war tatsächlich vielleicht kurz vor der Samuel-Hahnemann-Schule, dass ich da auch durch familiäre Thematiken damit in Berührung gekommen bin. Da ging es auch um ein Leiden meiner unmittelbaren Familie, wo ein Krankheitsthema in der Familie war, und das wurde per Aufstellung angeguckt. Und dann habe ich parallel zur Samuel-Hahnemann-Schule eigentlich meine Weiterbildung in der Systemik, in der systemischen Familienaufstellung gemacht. Das hat es also auch letztlich von Anfang an ergänzt bei mir. Und so arbeite
Sehr
ich
spannend, ja.
jetzt auch. Ich kann die Homöopathie ohne die Familienkonstellation meist gar nicht denken.
Dann hast du noch Leibarbeit erwähnt. Das kennen wahrscheinlich nicht alle. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, auch wenn das nicht unser Schwerpunktthema heute ist.
Ja, die Leibarbeit ist eine Form der Körperpsychotherapie. Dabei geht es darum, also es ist wahnsinnig systemisch auch, weil wir uns als Behandlerin eigentlich total zurücknehmen und nur darauf lauschen, was der Körper oder der Leib, das heißt also auch die Aura, alles das, was den Körper umgibt und den Körper eines Menschen ausmacht, wie der zu uns spricht. Und wir arbeiten da sehr intuitiv. Wir hören also auf unsere innere Wahrnehmung, auf unsere Intuition und berühren oder auch nicht berühren den Patienten oder Klienten und unterstützen damit den von uns so gespürten Wunsch, gehalten zu werden oder eben gerade nicht gehalten zu werden, berührt zu werden oder nicht. Dabei werden natürlich die ja, Grenzen immer gewahrt. Es gibt auch immer die Möglichkeit zu einem unkommentierten und nichts zu erklärenden Nein. Aber es ist eine sehr zarte Form der Berührung. Nicht Massage, nicht Physiotherapie, nicht Sport, nicht ja, alles das, was auch in Beziehungen stattfindet, sondern eben eine Möglichkeit, einen Raum zu öffnen, wo ganz viel Zartheit entstehen kann durch wenig Berührung. Und vor allem geht es darum, dass der Patient oder die Patientin nichts machen soll, nichts machen muss, nichts machen darf, sondern einfach nichts, einfach nur sein darf. Vielleicht ist
Sehr
es so ein
spannend.
bisschen deutlich.
Ja, finde ich super. Weil wir da natürlich auch nochmal den Kopf ausschalten, was ja heutzutage immer eine ganz wichtige Sache ist, dass man irgendwie aus dieser
Genau.
Birne rauskommt
Genau.
und sich dann automatisch auch auf den Körper fokussiert. Ich habe eine Dame, die heißt jetzt nicht Leibtherapie, na, bei ihr. Sie macht, boah, wie soll ich das nennen? Ich glaube, sie nennt das selber Quantenheilung. Und sie verbindet das aber mit Elementen der Körperberührung. Also sie hält eigentlich gewisse Punkte, wie man das beim Jin-Jin-Jitsu zum Beispiel kennt. Und das ist sozusagen eine persönliche Erfahrung von mir, die ich immer sehr spannend gefunden habe und die mir auch sehr gut geholfen hat, für vor allen Dingen für Entspannung. Also wir haben da jetzt nichts Therapeutisches in dem Sinne anguckt, das macht sie auch, aber das war jetzt mehr für runterkommen und den Kopf ausschalten, weil das immer super mit ihr oder ist super mit ihr. Insofern denke ich, kann ich mir das ein bisschen vorstellen. Selber habe ich noch nie beim Leibtherapeuten.
Vielleicht ist der Unterschied auch tatsächlich, dass es eben nicht diese vorbestimmten Punkte oder nicht ein bestimmtes Schema gibt, sondern manchmal ist es auch tatsächlich, dass ich Luft ausatme oder den linken Zeh nur berühre oder ansonsten gar nichts in der Stunde berühre, weil ich merke, der Mensch braucht gerade oder der Körper sagt nein, ja, fass mich nicht an. Und das ist ja bei allen anderen Formen der Therapie gar nicht möglich, dass man zu einem Nicht kommt und merkt, ich kann meine Grenze auch ohne Worte setzen. Der Körper spricht nämlich. Und das Gegenüber ist fähig, dem zu lauschen. Und das ist, glaube ich, schon was sehr Besonderes. Und wie bei fast allen Therapien, man muss es ausprobieren, man muss es erlebt haben. Richtig erklären lässt sich es nicht.
Aber es hat auch was Kinesiologisches dann, ne? Diese
Ja.
Körperreaktion.
Das ist auf jeden Fall auf einer energetischen Ebene und einer Möglichkeit, dass ich mich zurücknehme und eben nichts weiß, sondern die Kompetenz dem Gegenüber zuspreche.
Genau, das wäre dann der Unterschied, woher der Therapeut aus sich zurücknimmt. Ne?
Genau. Genau.
Das ist ja auch etwas, was bestimmte systemische Arten oder Arbeiten, die ich kennengelernt habe, das auch sehr stark haben, dass man sich zurücknimmt. Und ich habe letztens wieder jemanden gehört, der gesagt hat, die Familienseele arbeiten lassen in den Aufstellungen.
Ja.
Wie siehst du das?
Naja, die Familienseele arbeiten lassen. Ich denke, bei Aufstellungen ist die Perspektive oder zumindest eine Perspektive, nämlich des Klienten oder der Klientin im Raum. Es gibt ja nicht die Wahrheit bei Aufstellungen. Und insofern würde ich schon denken, dass derjenige oder diejenige, die aufstellt, eine bestimmte Perspektive auf das Geschehen hat. Und da kann ich als Aufstellerin schon einen Impuls reingeben, wenn ich das fühle, was im Raum ist, oder wieder per Intuition merke, ah, da könnte sich was bewegen, wenn. Und dann mache ich das als Vorschlag. Und natürlich muss das nicht richtig sein, aber ich möchte auch nicht meine Führung an der Stelle abgeben in eine Familienseele in dem Moment. Das kann danach passieren, wenn sich die Perspektive derjenigen, die aufgestellt hat, oder desjenigen dort einmal zeigen durfte.
Ja, schöne Sicht, gefällt mir. Was ja alle drei Therapien gemeinsam haben, das merkt man ja, wenn man dem zuhört, ist das Individuelle, nicht nur das individuelle Herangehen, sondern auch die individuelle Art und Weise, wie ich da mit dem Patienten wirklich einzigartig arbeite, weil auch die prozessorientierte Homöopathie oder die Systemik, wie du sie beschreibst, hat ja jetzt auch kein Schema F, ne, dass wir immer dasselbe machen, sondern es ist ja sehr an den Patienten angepasst. Vielleicht, weil viele der Hörer vielleicht die prozessorientierte Homöopathie oder die alten Folgen noch nicht kennen. Kannst du ein, zwei Sätze einleitend dazu sagen, wie du das verstehst, diese prozessorientierte Homöopathie?
Ja, die Homöopathie wirkt ja auf drei Ebenen mindestens, also der mentalen, der emotionalen und der körperlichen. Bei der körperlichen wird ein Symptom sichtbar, auch in den anderen Ebenen werden Symptome sichtbar. Und um zu begreifen, wo Symptome herkommen oder warum sie da sind, muss ich ja den Menschen in seiner Gesamtheit betrachten. Und die prozessorientierte Homöopathie geht meines Erachtens immer darauf ein, in welchem Prozess und vielleicht auch in welchem System sich der Mensch gerade befindet, was er gerade in seinem System erlebt hat. Und deswegen ist für mich das Wichtigste an der prozessorientierten Homöopathie, dass ich das Thema dahinter finde, das Thema hinter dem Symptom. Was hat zu dem Symptom geführt? Manche nennen das auch einfach Ätiologie. Seit dem und dem Zeitpunkt ist das Symptom da. Und wenn ich da dann meinen Fokus drauflege oder ne, die Lupe ansetze und sage, was war da los? Was war da gerade bei dir im Prozess oder was hat da begonnen? Oder was hat geendet vielleicht auch, ne? Aber was war, in welchem Prozess hast du in dem Moment gesteckt? Dann kann ich ein Thema hinter dem Symptom erkennen und daraufhin zu diesem Thema passend ein Mittel wählen. So würde ich das begreifen.
Das heißt, die Arzneimittelstudium benötigt dann auch eigentlich diese Inklusion von den Themen, die dazugehörig sind.
Ich glaube, dass ich die homöopathischen Arzneimittel meist über die Themen selber auch begreife. Ich kann mir gar nicht alle Symptomatiken merken, die zu einem bestimmten homöopathischen Mittel passen. Da muss ich wirklich repertorisieren. Aber wenn eine Thematik im Raum ist oder im Gespräch ganz stark ja, zutage tritt, dann kann ich nach der Thematik verschreiben.
Ja, sehr schön. Nein, wir machen das gerade so. Ich hatte gerade den Impuls, dass es eine fantastische Überleitung ist für unser Thema eigentlich, weil
Ja.
ja die Pubertät als solche schon so ein Thema hinten dran sein kann. Richtig?
Richtig, richtig. Ich würde auch sagen, dass meine ganz am Anfang genannte Mandelentzündung war genau in dieser Zeit, ne? In der Zeit eines Umbruchs. Und ja, ich würde sagen, die Mandelentzündung meiner Pubertät hat mich zur Homöopathie geführt. Und genau das, ja, ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein Thema, was ich dort hatte, zu einem Symptom gefunden hat.
Und trotzdem, damit die Leute sich das gut vorstellen können, wird das ja nochmal individualisiert, nehme ich an.
Ja,
Also ist
auf
ja nicht
jeden
jede
Fall.
Pubertät gleich, kann ich ja nicht sagen, okay, alle, die Pubertät haben, kriegen dieses Mittel,
Nee.
sondern.
Sondern ich gucke ein Symptom an, das ist in der Pubertät aufgetreten. Und dann gucke ich, in welchem Prozess der Mensch mein Gegenüber gerade steckt. Was ist gerade das Thema in der Pubertät? Ist es eine Abgrenzung vom Vater? Ist es die Konflikte mit den Mitschülerinnen? Ist es eine, ja, enttäuschte Liebe, ist es die beginnende Sexualität und das Nicht-Wissen, wie damit umgehen, etc. pp. Und dann habe ich das Mittel vielleicht. Und klar, sollte es auch zur Mandelentzündung passen, aber muss es nicht unbedingt.
Ja, das ist immer das Spannende, ne?
Ja.
Es muss nicht.
Nee, es muss nicht. Es kann ein Mittel sein, was mit Mandelentzündung erstmal irgendwie gar nichts zu tun hat. Und trotzdem, weil es dann die Ätiologie ist und das Thema, was zu dem Mittel passt, dann kann es erleichtern.
Ist denn die Pubertät auch ein ist das ein systemisches Event, also irgendein Übergang oder so? Oder hast du Gefühl, die Systemik ist dann losgelöst von Zeitfaktoren und Alter?
Also ich finde immer dann ist es interessant mit der Systemik zu gucken, was ist gerade los, wenn Übergänge sind, wenn sich ein Individuum sehr stark entwickelt. Und die Pubertät ist für mich schon eine Zeit, wo ja Menschen von Kindern zu Jugendlichen werden, wo sie in die Geschlechtsreife kommen, wo sich hormonelle Prozesse unbewusst abspielen und zu Konflikten führen, die das Individuum selber vielleicht gar nicht beabsichtigt hat. Und dann zu gucken, wie reagiert das System darauf? Wie reagieren die Eltern, wie reagieren die Geschwister auf einen neuen Zustand dieses Individuums? Das ist dann oft ja ein ausschlaggebender Punkt und ein Ausgangspunkt für Symptome, würde ich schon sagen. Und
Gut.
die Pubertät als
Ja.
Übergangs ich weiß nicht, bei Jungs ist es ja genauso, aber bei Mädchen, die zu Frauen werden, die ihre Menstruation bekommen, das ist schon ein wahnsinniger Veränderungsprozess. Und ich glaube, dass wir Frauen das ja öfter mal haben. Also wir haben dann auch durch, wenn es dazu kommt, Schwangerschaften und Stillzeit und letztlich aber dann auch wieder durchs Klimakterium. Wir haben diese Umbruchprozesse oder die Übergangsphasen oder die hormonellen Disbalancen, Zeiten, wo sich alles wieder neu einstellt. Und die sind sehr wichtig dann auch systemisch zu betrachten, weil wir dann halt in dem Moment auf unser Umfeld anders reagieren oder anders auch wieder zurückspielen.
Ja, da, genau, das ist mir eben auch gerade durch den Kopf gegangen, dass diese Umbruchsphasen bei den Frauen ja auch immer mit einem recht, also mit einem Datum einhergehen, ne? Durch die erste Mens, durch die Schwangerschaft, durchs Wegbleiben der Menstruation, ne?
Und
Hast du
letztlich
denn?
sogar, das kann ich noch ergänzen, weil es mir gerade noch mal so klar wird, eigentlich alle 4 Wochen durch jeden Zyklus, ne?
Ja,
Also
genau.
diese Umbruchphasen oder diese Veränderung von einer Stimmung in die nächste, die kann ja auch alle 4 Wochen, bei manchen Frauen ist das extrem, weil die Kurven der Hormone zu Gefühlen und Stimmungen führen und das ist eigentlich normal. Es wird nur uns in der patriarchalisch gefärbten Gesellschaftsstruktur was anderes vorgelebt, weil eben bei Männern der Zyklus nicht so stark, vielleicht auch, aber nicht so stark sichtbar ist. Und da haben sich Frauen anzupassen sozusagen und dabei ist es von der Natur aus einfach wirklich sehr anders.
Wollen wir kurz über diese patriarchalen Strukturen reden? Was siehst du da? Ich meine, das ist ja für viele sehr offensichtlich. Ich weiß auch genau, was du meinst, aber vielleicht, dass wir das nicht einfach als Wort so stehen lassen.
Ja,
Also
gerne.
das noch ein bisschen ausführen.
Also vielleicht verändere ich mal den Ausdruck und sage, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn wir als Frauen unsere Menstruation bekommen, war es zumindest viele Jahrzehnte so, nicht früher und auch nicht ganz, ganz früher, aber so in den letzten 100 Jahren eigentlich eher ein mit Scham behaftetes Thema. Es ging darum, das Blut zu verstecken, bloß nicht Flecken zu kriegen, bloß nicht Bauchschmerzen zu haben, bloß nicht unpässlich zu sein. Und dieses Ganze unter dem Leistungsgedanken auf die Menstruation schauen, ist natürlich was Trauriges eigentlich, weil es ist eigentlich ja der Hort der Fruchtbarkeit und des Kinderbekommens und des Gebärens und ins Prozessgehens. Und wenn wir dann sagen, oh, ich habe meine Tage, ich kann gerade wieder nicht performen. Ja, ich muss mich verstecken, ich muss irgendwie gucken, dass ich mit Schmerzmitteln meine Bauchschmerzen wegkriege, damit ich genauso leiste und präsentiere, wie ich in den Tagen davor präsentiert habe. Dann ist es was Trauriges und dann finde ich, sollten wir das schleunigst ändern und versuche ich natürlich auch meinen Töchtern zu sagen, in dem Moment, wo sie ihre Menstruation bekommen, nicht, oh Gott, ja, du Arme, du hast es jetzt auch,
Ja,
sondern
genau.
andersrum zu sagen, schön, toll. Da ist was im Werden, da ist, hat sich was verändert und Mann, bist du groß geworden, so ungefähr, ja. Und das ist was anderes, als zu sagen, Mist, die Frau hat jetzt auch ihren Zyklus.
Was ich mich viel frage ist, und ich habe ja hauptsächlich mit Damen zu tun in der Praxis, bei den Kindern ist es noch sehr divers, bei den Jugendlichen nimmt es schon ab, dass die Jungs meist sehr unfreiwillig kommen und es beginnt dann relativ früh. Ich habe jetzt gerade gestern wieder eine 17-Jährige gehabt, die gern regelmäßig freiwillig kommen. Das beginnt bei den Mädchen in der Regel jetzt in meiner Praxis, also viel früher, dass sie sehr regelmäßig kommen. Obwohl ich oft sogar das Angebot noch mache, hey, wenn du lieber mit einer Frau reden möchtest, gar kein Problem, meine Frau ist auch Homöopathin, so, nö. Also wenn die einmal Vertrauen gefasst haben, dann ist das scheinbar auch kein Geschlechterproblem auf der Seite des Therapeuten, jetzt mal nicht für die, die kommen natürlich, gibt sicher das auch. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, und da interessiert mich jetzt aber mehr deine Meinung, weil du ja auch noch mal ganz woanders arbeitest. So, das ich merke ich immer wieder auch schon da, wo ich arbeite, ist ja eher eine ländliche, vielleicht auch eher eine traditionell konservative Gegend. Tue ich jetzt vielleicht vielen Kurern auch Unrecht, aber so von den Patienten her, ne, ist das meine Meinung, das wird sich ja deutlich unterscheiden von Berlin oder anderen Großstädten, bin ich ziemlich sicher. Aber die offene Frage an dich, wer findest du trägt denn im Moment hauptsächlich dieses Leistungsbild? Wer trägt das denn von der Gesellschaft, dass es immer das immer noch gibt, wenn es uns allen nicht so gut tut?
Naja, ich glaube, es ist ein von Sorge geprägtes Bild, was zumindest in meiner Praxis schon die Eltern, und damit schließe ich mich genauso mit ein, immer noch tragen. Also ist mein Kind leistungsfähig in der Schule oder ist es alle 3 Wochen erstmal eine Woche lang im Bett, weil es gerade sich nicht fühlt? Wie steht mein Kind in seiner Clique? Ja, hat es mit Drogen zu tun oder nicht? Ist es irgendwie von den Lehrern akzeptiert oder nicht? Ist es unverschämt im Tonfall oder nicht? Und da geht es schon so ein bisschen darum, immer wieder zu gucken, worunter leidet das Kind oder versus, was für einen Charakter hat dieses Kind? Und können wir es nicht begleiten, auch in der Adoleszenz, hin zu einem selbstbewussten und kontaktfreudigen und ja, in sich, mit sich im reinen Menschenkind? Ja, und ich glaube schon, dass ich eher auch jetzt nicht von sich aus Jugendliche in meine Praxis strömen, sondern dass ich eher über die Eltern dann sage: Schick doch mal deine Tochter, ich würde sie gerne, oder deinen Sohn. Würde gerne alleine mit denen sprechen. Und gerade wenn sie 14, 15, 16 sind, alleine mit ihnen sprechen und sie auch alleine kennenlernen. Und sie sollen zu mir kommen und gucken, können sie mit mir arbeiten. Und da ist der erste Kontakt oft über die Eltern, aber dann eben doch meine individuelle Ansprache. Das ist was anderes mit Kindern, ne? Dann kommen die Kinder natürlich mit den Eltern zusammen. Aber gerade in der Pubertät finde ich super, wenn die Eltern schon bei mir sind und das Vertrauen haben und dann ihre Kinder schicken. Und wer hat das Bild? Ich glaube, wir alle haben das Bild. Wir sind noch nicht weg davon, dass wir nicht doch denken, es muss alles laufen.
Weil das fällt mir auf, ne? Deshalb verstehe ich absolut, woher dieses Wort auch kommt vom Patriarch, ne? Ich denke, es führt auch nicht immer nur un zu Unrecht, aber es führt auch oft zu Missverständnissen, dass das so eine Spaltung auch von Mann-Frau-Thema ist. Ne? Ich bin da einmal vor ein paar Jahren sehr gut korrigiert worden, auch dass ja sehr wohl auch sehr viele Männer unter dem Patriarchat leiden. Also dass das eben gar nicht diese Unterdrückung der Frau-Thematik so im Zentrum steht. Und mir fällt eben auf, wenn ich heute schaue, wer die Leistung in den Familien hochhält, da bin ich gespannt, was dein Eindruck ist. Aber das sind in meinen Familien, die ich betreue, sind das die Frauen.
Ja, das ist eben die Frage, was ist die Leistung? Ne? Wer trägt zu was bei und wer leistet was? Also dieses Versorgerthema, mit dem die Männer im Patriarchat ja auch konfrontiert sind und dort performen müssen, nämlich ne, die Brötchen nach Hause bringen, den Job machen, da ist auch ein Theorem drauf, dass es der Mann zu leisten hat, dass da nicht gejammert wird, ja? Dass die Frau die Kinder macht, das heißt, der ja Mann sollte jetzt tunlichst zusehen, dass es läuft. Und Ich kenne in meinem Bekanntenkreis nach wie vor nicht viele, wo die Rollenverteilung wirklich umgedreht ist. Und trotzdem versuchen wir ja in unseren ganzen Partnerschaften oder zumindest in meinem Umfeld die Rollen ein bisschen aufzuteilen oder beide gleichzeitig oder gleich viel oder zumindest ansatzweise gleich viel Care-Arbeit zu übernehmen, den Job zu machen, Geld zu verdienen, Geld nach Hause zu bringen, den Haushalt zu machen und so weiter. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir patriarchalisch alle geprägt sind, weil da die Rollenverteilung so klar war. Und wenn wir das jetzt aufbrechen wollen, damit es nicht mehr so klar genau so ist, dann haben beide Seiten zu ackern. Und die Frauen müssen genauso auch abgeben lernen. Das ist ja auch nicht immer das Einfachste. Und ich fände es schwierig, nur zu sagen, die Frauen halten alles. Oder in meisten Familien halten die Frauen. In Bezug auf die Care-Arbeit, wer die Kinder versorgt, vielleicht ja. Aber was muss nicht sonst noch alles gehalten werden? Darüber wird meines Erachtens auch wieder zu wenig gesprochen.
Und hat ja auch denn systemische Komponenten, weil wenn man dann dahinter schaut, wir sind ja dann beide Homöopathen und schauen ja dann hinter das Symptom, ne?
Ja.
Also das Symptom ist, dass nach außen hin die Mutter mit allen Kindern zu mir in die Praxis kommt und von Leistung, Leistung, Leistung redet, oder? Und man denkt, uff, da ist die Frau aber ganz schön hinten dran, ne? Dass die Kinder aber auch ordentlich und alle funktionieren. Selber
Genau.
leidet sie denn darunter? Und es ist ja genau das Spannende, dass eben auch diese Leere, die der Mann hinterlässt, auch im Praxisraum, ja zwar auf den ersten Blick nicht der Leistungstreiber ist, ne? So, aber eben übers System sehr wohl ja genau dazu beiträgt, weil eben dann bestimmte Sachen nicht vom Mann getragen werden.
Ja, und ich glaube, dass ich da, dass es immer wieder wichtig ist, zu gucken, wenn ich als Frau mal nicht da bin, wie ist dann die Ansprache von meinem Partner mit unseren Kindern? Ja? Übernimmt der dann Leistung, Grenzen, oder macht der vielleicht was ganz anderes? Und andersrum, ne? Wie ist es, wenn ich einfach ein paar Tage mal weg bin und joblich unterwegs, wie verändere ich mich dann? Ja, wie rede ich auf einmal anders mit meinen Kindern? Und wo ist dann mein Gegenüber in einer ganz anderen Art und Weise mit den Kindern im Kontakt? Und ich finde, dass man das unbedingt ausprobieren sollte, wie du gerade schön gesagt hast, Leerstellen zuzulassen. Ne? Dass die Abwesenheit der Mutter oder die Abwesenheit des Vaters wirklich gespürt werden kann. Und dann darüber danach zu sprechen, wie war denn das? Wie ging es denn dir mit dem und dem Thema? Ja, wie ging es dir mit dem Gespräch mit deiner Tochter dazu? Und ich habe aber den Eindruck, dass es auch viele, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, viele Mütter auch nicht zulassen, diesen Kontakt mit dem Vater.
Genau, und ich denke, das hat eben auch etwas Systemisches. Jetzt habe ich eine sehr klassische Art, wie bei der Homöopathie, habe ich eine sehr klassische Art der Homöopathie gelernt, habe ich auch eine sehr klassische Art der Systemik gelernt, wo das auch alles, sagen wir mal, sehr rigide ist. Kann man jetzt finden, wie man will, ich würde das gar nicht bewerten, ne? Wo das eben relativ sehr darauf ankommt, auf diese Ordnungen und so weiter, will da gar nicht so viel drüber reden. Aber in dem Sinne zeigt sich das dann in diesen Aufstellungen, die dann sehr geführt auch sind, oft, dass die Thematik, warum zum Beispiel jetzt die Frau den Mann vielleicht auch nicht ranlässt, egal an was, dass das eben oft dann das Thema ist, was bei der Mutter, bei der Oma hinten dran ganz andere Ursachen hat.
Ja, das kenne ich auch. Und ich kenne aber genauso, jetzt weg vom Klassischen, dass ich, wenn es ums Leistungsprinzip, um das nochmal aufzugreifen, geht und den Druck, den man verspürt, etwas hinzukriegen und zu schaffen und beruflich an irgendeiner Position zu sein, dass sowas auch eben oft nicht dort liegt, wo man es eigentlich erwartet hätte, sondern genau bei der anderen Person. Und dass man wirklich beim Befragen auch zur homöopathischen Anamnese immer gucken muss, sitze ich da jetzt selber meinem Bild von der Vaterrolle und meinem Bild von der Mutterrolle auf? Ist es in der Familie vielleicht anders gewesen? Und da wirklich zu befragen, Und nicht davon auszugehen, dass es klassisch verteilt war oder dass die Autorität an der Stelle immer vom Vater kam. Vielleicht kam sie da immer vom Vater, aber bei einem anderen Thema komplett von der Mutter. Und das finde ich sehr wichtig, weil
Ist
wir
mir auch schon
sonst, ja,
aufgefallen.
sonst entwickeln wir uns da auch nicht weiter, wenn wir immer in diesen, ja, selbstgelernten Stereotypen
Ja.
unterwegs sind. Ja,
Richtig.
dein Vater war nie zu Hause. Ja, klar. Kann aber sein, dass man trotzdem mit dem Vater eine viel engere Beziehung gehabt hat, obwohl er nicht da war. Weil die Mutter einfach rotz genervt war von allem immer. Ja, und dann eigentlich eher die abweisende Rolle übernommen hat. Und der Vater war zwar räumlich weg, aber emotional nicht. Gibt's. Und das finde ich bei der Systemik sehr spannend. Man kann es aufstellen, man muss aber bei der Befragung, zumindest bei der Homöopathie, da immer noch mal eins anders gucken und gucken, erzählst du das jetzt auch wirklich so, wie ich gedacht habe, dass du es erzählst?
Ja, da ist man auch manchmal überrascht.
Genau.
Ja, das ist ja, glaube ich, das, was uns beide auch so fasziniert an diesen individuellen Therapien, wo wir jetzt ja auch sehr viel über Überschneidung haben, dass man eben dann sich sehr leicht auch lösen kann von Klischeedenken, von Schubladisierungen oder respektive, man könnte sogar andersrum noch provokativer sagen, es geht überhaupt nicht. Also man kann diese Arbeiten eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht richtig machen, was auch immer jetzt richtig ist, wenn man in diesen alten, ja, nein, wenn man überhaupt in irgendwelchen Schubladen unterwegs ist.
Also die Schubladen helfen höchstens, also die methodischen Schubladen helfen, dass wir wissen, welche Fragen wir stellen, um dorthin zu kommen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder auf die Pubertät kommen will und jemand Erwachsenes vor mir habe, frage, wie ging es dir denn in der Pubertät? Und dann komme ich zu Themen, die im Prinzip als Art inneres Kind immer noch in ihm oder ihr nachklingen. Und dann kann ich gucken, welcher Satz ist für dieses innere Kind der schwierige gewesen? Oder, ne? Und kommt der von Mutter oder kommt der von Vater? Und dann wird es sehr individuell, aber ich habe zumindest die Methodik als Schublade und kann sagen, okay, jetzt gehen wir in die Pubertät, jetzt erzähl mir nochmal, wie es dir da ging. Erzähl mir, wie ihr da am Tisch saßt. Erzähl mir, was dein Konflikt war. Und was würdest du deinem pubertierenden Ich von damals jetzt gerne sagen? Wie würdest du es gerne jetzt von der Erwachsenenperspektive aus gerne trösten. Was würdest du anders machen wollen?
Schöner Ansatz, ja. Ich finde, du hast schon einen ganz wichtigen Punkt gesetzt, wenn wir dann in die Pubertät ein bisschen einsteigen. Es ist ja so, dass ich das oft auch den Leuten erkläre, von vorwiegend dann Erwachsenen, dass ja kaum eine Zeit so negativ konnotiert wird von innen wie von außen wie die Pubertät. Also wir kriegen so wenig, so viel massiven Gegenwind. Also außer wir verhalten uns dann als Erwachsene sehr komisch, ne? Und diese ganz bedingungslose Liebe, die man vielleicht einem 3- oder 6-Jährigen noch entgegenbringt, und ja, komm, mein Gott, ist halt sechs, okay, muss man drüber hinweg. Ne? Das ist dann mit dem 16-Jährigen schon eine Runde schwieriger, merke ich, auch für die Eltern. Ne? Die appellieren da schon viel mehr ans Mentale und an gewisse Werte und so weiter, die dann nicht stattfinden und werden auch viel mehr in die Verantwortung genommen für ihr Verhalten, was auch zum Teil sicher richtig ist. Aber auch die innere Wahrnehmung von Pubertieren sich gegenüber ist ja oft sehr schlecht oder dann nach außen hin vielleicht falsch dargestellt, aber trotzdem innen sehr schlecht. Und ich habe oft das Gefühl, das ist, weil wir das eben schon, wie mit du das schön gesagt hast, schön mit der Mens schon einführen, jetzt um bei den Mädchen zu bleiben, dass schon bereits irgendwie der Wechsel auf die Pubertät ist schon schlimm. Also, ne, ist schon nicht gut, ist schon, oh Gott, jetzt hast du das auch, der, ne? Und da hast du schon ein schönes Beispiel gefunden, wie wichtig es auf der einen Seite ist, und dann kommen wir noch zu anderen wichtigen Themen, die auch wichtig sind. Aber wie würdest du sagen, also ohne dass man es jetzt schön redet, aber wie wichtig ist das, dass da vielleicht auch positive Anteile an dieser Pubertät zu finden?
Ich finde es unglaublich wichtig, dass da positive Anteile gefunden werden. Da ist, weil ich, wenn ich als Erwachsene dem pubertierenden Kind gegenübertrete und es als problematisch sehe, die Zeit, ich dem Kind überhaupt gar keine Hoffnung auf ein glückliches Leben oder eine Hoffnung auf eine glückliche Jugendzeit gebe. Das heißt, ich versuche immer zu sagen, also ich nehme jetzt einfach als Beispiel meine Töchter, zu sagen, ist doch Ist doch interessant, ja, jetzt wird es an der einen oder anderen Stelle vielleicht schwierig oder jetzt verändern sich deine Freundschaften und jetzt verändert sich deine Wahrnehmung von dir selbst, aber guck doch mal, wie toll. Ja, also ist doch interessant. Sehe es doch als eine interessante Zeit zumindest. Vielleicht nicht immer eine positive, aber eine interessante, weil sich alles
Ja.
neu verknüpft, weil du die Möglichkeit hast, dass dein Hirn alle Synapsen nochmal neu verschaltet. Ja, vielleicht geht es jetzt voll ab. Vielleicht kommt auf einmal der Durchblick in Mathe. Auf einmal, bang, ist es alles da. Und okay, bislang konntest du irgendwie im Deutsch, ist dir nichts eingefallen und auf einmal hast du eine Geschichte. Und heute habe ich eine halbe Seite geschrieben. Ja, geil. Guck, verändert sich was. Also dieses Veränderung positiv sehen. Na gut, das ist halt fürs sicherheitsorientierte Deutschland nicht unbedingt, ja, ist von der
Ja, gut.
Mentalität nicht
Genau.
wirklich gelernt, sage ich jetzt mal. Und ich finde es aber extrem wichtig und ich glaube aber, was mitschwingt, und das ist das Problem, dass auch Eltern Angst haben vor dieser Phase. Angst, dass sich die Kinder entfernen. Angst, dass die Kinder selbstständiger werden und einen selber nicht mehr so brauchen. Und wenn das im Vordergrund ist, dann ist es natürlich schlau, immer zu sagen, ich weiß, was jetzt bei dir kommt und das ist bei dir sicher so und so, so und so, so und so, damit man diese Nähe, die man Angst hat zu verlieren, ein bisschen künstlich aufrecht erhält. Und ich finde sowieso, dass wir viel zu intellektuell mit unseren Kindern immer sprechen. Muss gar
Ja,
nicht sein.
ist ein interessanter Punkt. Ich hatte das genau gestern in der Praxis und habe das auch in etwa so erklärt, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Wo wirklich auch beide Eltern waren, was ja selten ist, mit dem recht weit fortgeschrittenen Pubertier, 19, schon. Und wo man gemerkt hat, die Eltern leiden eigentlich darunter, dass sie jetzt bis jetzt immer so eine enge Beziehung hatten zum Kind. Und das Kind jetzt eigene Entscheidungen trifft, was erstmal, ne, erstmal für die Eltern was Positives ist, ne, bis das Kind dann eine Entscheidung trifft, die sie nicht so gut finden,
Genau, was
dann ist
jetzt?
es plötzlich ein riesiges Problem, ne. Und dass man irgendwie dann auch als Eltern so hin und her gerissen ist, ne. Auf der einen Seite verstehe ich ja intellektuell, gut, ich kann jetzt nicht einfach bis 50 jede Entscheidung von meinem Kind mittragen. Und natürlich, ich hätte, ne, ich drehe es dann immer gern und finde, das ist der schnellste Weg, da auch wieder den Kopf leer zu kriegen. Sag ich immer, ja, und wenn jetzt Ihre Mutter Ihnen immer noch reinreden würde, wie würden Sie das finden?
Genau,
So, das geht dann immer relativ schnell, dass Sie merken, ja, komm, ne? Aber emotional finde ich das nochmal was anderes. Also, ja, man kann es vielleicht intellektuell verstehen, dass das Kind jetzt halt andere Entscheidungen trifft und ich das irgendwie mittragen muss, aber ich finde es halt auch nicht schön und wie jetzt damit umgehen, ne?
genau. Aber emotional kannst du es genauso umdrehen und finde ich ein super Beispiel zu sagen, wie ging es denn dir damals mit 14, 15, 16? Hattest du da Bock, alles mit deinen Eltern, was dein Innenleben angeht, zu bequatschen? Haben die das wirklich mitgekriegt, wie es dir ging? Und ist es auch okay, es nicht mitzukriegen? Und wie kann ich meinem Gegenüber, meinem Kind, einen Raum geben, wo es sich selber entwickeln darf, ohne mein ewiges Reinquatsche? Also, Gott sei Dank habe ich Kinder, die mir das auch oft genug spiegeln, wenn ich reinquatsche und sagen, interessiert mich gerade gar nicht. Ja, raus. Ja, wo ich sie denke, ach ja, stimmt, das war jetzt eins zu viel. Ja.
Da war ja was,
Da
ja.
war ja was mit dem Raum und die Zimmertür ist auch geschlossen. Ich habe zwar geklopft, aber ich wurde
Ja.
auch reingelassen, aber ungern.
Nicht
Ja,
zum
so.
Reden, ja.
Nicht unbedingt zum Reden, nicht um noch eine schlaue Weisheit von Muttern zu kriegen. Ja, also so. Und man ist aber nicht mehr so gefragt. Und das ist, glaube ich, was schmerzt. Und wenn man nicht mehr so gefragt ist, sich dann zurückzunehmen, zu denken und auch zu fühlen, cool, was ich da bis dahin gemacht habe, was ich bis hierhin erreicht habe. Ich habe eine Beziehung und ich habe denen einen Raum kreiert, wo sie jetzt selbstständig werden können. Wenn man den Step back irgendwie hinkriegt, dann ist, glaube ich, viel gewonnen.
Ja, sehr schön. Kommen wir noch mal ein bisschen, dass wir noch mal rein richtig tief reingehen. Was würdest du denn sagen, sind so wirklich Kernthemen der Pubertät, wo wir denn, also mal abgesehen von den körperlichen Sachen, da können wir auch gerne noch was drauf eingehen, aber wo wir homöopathisch wirklich auch einen großen Impact machen können?
Also für mich sind die wichtigsten Themen das Thema Grenzen zu setzen. Also einerseits die Grenzen das Kind selber testen lassen. Das geht ja mit irgendwelchen Partys los, mit Alkohol, Drogen und sonst welchen Geschichten, die gerne konsumiert werden wollen oder die Erfahrung will gemacht werden. Und wir müssen als Eltern gucken, in welchem Rahmen lassen wir es zu, verbieten wir es direkt, was sind unsere Kompromisse, wann kommt das Kind abends nach Hause, welche Zeit ist richtig, welche Zeit ist falsch, übernachten bei Freunden, pipapo. Also der Alltag ist gespickt mit diesem Thema der Führung und der Begrenzung, weil die Jugendlichen ja ausprobieren wollen und auch sich durch diese neue Synapsenverschaltung sehr viel größer und risikofreudiger bewegen, als sie eigentlich sind. Das ist ein großes Thema und dann aber auch, was ich für Frauen auch wieder sehr interessant finde, dadurch, dass wir doch prozentual eher älter sind beim Kinderkriegen, läuft die Pubertät manchmal auch mit dem Klimakterium parallel. Also ich komme in die Wechseljahre und mein Kind ist gerade auch in Wechseljahren oder
Ja.
andersrum. Ich bin in der späten Pubertät oder wie auch immer. Und da wirklich Grenzen zu setzen, auch für mich zu merken, hier kann ich jetzt gerade nicht mehr, hier kann ich gerade nicht weiter diskutieren, hier will ich dieses Thema heute nicht, ja, weil ich bin gerade mit mir beschäftigt. Das ist ja, das ist wichtig und das ist manchmal eine Parallelität. Also Grenzen ist ein großes Schlagwort. Und das andere Schlagwort ist, glaube ich, schon auch dieses Verlieren, also die Kommunikation verlieren und ein gewisses, die Tendenz zum Suchtverhalten. Und da kann es nicht nur um Drogen gehen, sondern eben auch um Medien und Spiele und Zocken. Das habe ich sehr viel stärker nach wie vor bei den Jungs. Und da zu merken, okay, was ist das für ein Suchtverhalten? Woher kommt das? Warum fühlt sich derjenige oder diejenige im Familiensystem nicht wohl? Wie kann ich ihn weiter erreichen? Wie bleibe ich in der Kommunikation? Wie verstehe ich auch, und da liegt meistens der Schlüssel, wie verstehe ich dieses Symptom? Ist es einfach nur ein ergänzt, ein dagegen, oder ein jemand hat mich verführt? Oder ist in dem Suchtverhalten auch was, was ich von mir oder von meinem Mann, meinem Partner, meiner Partnerin kenne. Ja, haben wir da Ähnlichkeiten vielleicht sogar? Und das finde ich also die beiden größten Themen und natürlich auch diese Unzufriedenheit, die Aggressivität im Ton, im Umgang miteinander. Zählt für mich auch unter Kommunikation.
Sehr gut. Behalt das im Kopf. Wir haben leider ein
Ja.
kleines Tonproblem, weil irgendwas raschelt auf der Mikrofon.
Oh, das tut mir leid. Okay.
Das ist da an dem Pullover. Irgendwo
Ja.
kommst du da dran.
Oh, soll ich das vielleicht doch nochmal ausmachen? Müssen wir das?
Weil der Ton ist grundsätzlich ganz gut, aber jetzt, wo du zurückgelehnt hast, ist es viel an deinem Pullover geraschelt.
Und wenn ich jetzt so spreche, ist es
Ja?
besser? Ist es jetzt
Also
ganz?
der Ton ist nicht besser, aber es raschelt halt nicht mehr.
Okay, dann machen wir es jetzt so weiter, oder?
Okay. Ich muss
Ja,
kurz
weil dann
einmal
habe ich.
klatschen, dann finde ich das auf der Aufnahme. Gut, also wir hatten Widerstand und Grenzen, ne?
Ja, die
Ja,
Grenzen.
ich hatte eine gute Folgefrage, damit steigen wir ein. Ich habe letztens darüber nachgedacht und ich bin gespannt, was du dazu meinst. Ich habe letztens überlegt, ob wir unsere Kinder eigentlich überhaupt noch auf die Welt, in der sie sind, vorbereiten. Und ich finde, das sind zwei ganz wichtige Themen. Ne? Ich habe überlegt, haben wir eigentlich eine Welt, die stark besteht aus Grenzen, oder haben wir nicht eigentlich eine liberale Welt? So. Und ich denke, wir haben beides.
Ja.
Und ich denke, die sind aber sehr schwierig geworden. Also wenn man das jetzt vergleicht, ich nehme jetzt mal plakativ irgendein sehr strenges Land, wir nehmen mal wirklich einfach als Symbol irgendwie Nordkorea, was ja überhaupt kein liberales Land ist, zumindest von außen betrachtet, hoffentlich tue ich denen da mal nie Unrecht. Aber so, da geht es ja sehr um Grenzen und den richtigen Platz finden und so weiter. Ne? Ich finde, wenn man überlegt, bereite ich meine Kinder gut auf das Leben vor, was sie nachher auch haben, wäre ja zum Beispiel in unserem europäischen Bereich eine sehr strenge, eine sehr grenzorientierte, eine sehr, sehr rigide Erziehung kontraproduktiv, weil sie nachher in der Gesellschaft sehr liberal unterwegs sind. wo es als Erwachsener ja dieses enge Kostüm von jetzt musst du ins Bett, jetzt darfst du nicht jetzt aufstehen, jetzt musst du aufstehen, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, den darfst du treffen, den darfst du nicht treffen. Also lange Jahre leben wir ja in einer Art Diktatur, ich übertreibe. Und dann plötzlich sollen wir dann liberal werden und ja auch sehr viele eigene Entscheidungen treffen. Also wenn der 16 Jahre Mama alles entschieden hat, ne, und selber wieder was musste und dann auch nichts durfte, ich übertreibe nochmal, in der Schule auch niemand interessiert hat, was ich jetzt sehr gerne möchte, ne, muss ich ja dann mit 16 plötzlich komplett umschalten auf liberal, selbstbestimmt, selbstverantwortlich und muss sofort wissen, was ich jetzt gerne möchte, nachdem das 16 Jahre ehrlich gesagt niemand interessiert hat, außer vielleicht wirklich die Mutter und den Vater, so. Vielleicht meinen besten Freund. Und ich denke manchmal, wenn wir andererseits sehen, habe ich ja auch Kinder, wo die Eltern sehr liberal erziehen. Die haben dann aber das Problem, dass sobald sie in den Schulkontext kommen, überhaupt nicht auf diesen Schulkontext vorbereitet sind, was uns denn wieder dazu bringt, dass der Schulkontext nicht passt zu dem, wie sie nachher leben sollen und so weiter. Also kann man es überhaupt richtig machen?
Ha, nein, wir können es nie richtig machen. Wir machen immer Fehler und unsere Kinder werden nachher auch einen Sattel voll zum Therapeuten tragen, egal wie gut wir es machen. Das ist auch, wie sagen wir, eine narzisstische Kränkung, mit der wir klarkommen müssen.
Ja, ich gut, ja.
Auf jeden Fall. Also ich finde, dass wir nach wie vor aus einer Generation kommen, die in den 20er Jahren und auch in der Schulzeit noch sehr viel leisten mussten. Und auch unser Arbeitsleben irgendwie immer noch davon geprägt ist. Und dann hat sich das umgedreht und auf einmal hieß es, wichtig ist das Selbstbewusstsein des Kindes, der Selbstwert. Und dadurch hat sich eine Autorität verdünnisiert, sage ich jetzt mal, die ich aber eigentlich eine gesunde Autorität finde. Also ich glaube, dass die Kinder, auch heutige Kinder, egal welche Kinder, eine Art Struktur brauchen. Und damit meine ich nicht ein Durchregieren der Eltern, sondern eine Struktur, eine Leitplanke, eine Möglichkeit des Neins. Wenn ich meinem Kind alles, jegliche Entscheidung überlasse, dann ist das kindliche Gehirn einfach schlicht überfordert. Das heißt, ich würde immer noch mit dem Begriff Autorität, es gibt ein Buch Neue Autorität, das würde ich auch gerne verlinken nachher, das fand ich an der Stelle sehr hilfreich. Es geht darum, dass wir als Eltern auf jeden Fall eine Haltung haben müssen, an dem das Kind wächst und gedeiht. Wenn es da nicht ist, dann wird es fürs Kind viel schwieriger. Das heißt ja nicht, ich muss durchregieren, aber ich finde schon, dass ich mein Kind und auch vor allem meinen Jugendlichen daraufhin erziehen muss, dass es nachher in einem Arbeitsalltag, der von 9 bis 5 geht, nicht sagt, kein Bock. Ja, also oder zumindest merkt, es gibt auch Grenzen im Außen. Oder Strukturen im Außen, wo ich mich hineingeben muss. Ich kann nicht jeden Tag einfach nur machen, was ich will. Und das fängt in der ersten Klasse oder im Kindergarten an, weil es aus meiner Sicht zum Thema Gemeinschaft gehört. Und da finde ich, ist die Erziehung in der einen oder anderen Richtung sehr individuell geworden. Das kann ich gar nicht immer unterschreiben. Und ich glaube auch, dass in Symptomatiken, die ich in der Praxis dann erlebe, das fehlt. Und dann vor allem, wenn Eltern anfangen, ihre Entscheidung intellektuell zu erklären. Es muss nicht immer eine Erklärung haben. Das Kind braucht nicht immer und auch der Jugendliche braucht nicht immer eine Erklärung fürs Nein. Es reicht, ein Nein zu hören und sich dann auch darüber aufregen zu können. Ja, gehört dazu.
Was wäre denn dann, wenn wir da nochmal wieder zurückgehen zur Pubertät, was wären denn dann gute Grenzen, Autoritäten in der Pubertät?
Also für mich, wenn ich das jetzt rein aus meiner Perspektive sage, finde ich, wie gesagt, die Alltagsstruktur wichtig. Ich finde Regeln wichtig zum Thema Handynutzung. Ich finde Regeln wichtig zum Thema Lernen, Hausaufgaben, Wochenende oder Verschieben von Hausaufgaben. Ich finde wichtig, dass man Absprachen einhält. Und ich finde, die Eltern in der Pubertät hat nach wie vor den wichtigsten Ansprechpartner oder die wichtigsten Ansprechpartner. Und natürlich sind es aber genauso wichtig die Erzieherinnen und Lehrerinnen. Und wenn die das hinkriegen, die Jugendlichen zu begeistern und gleichzeitig Regeln vorzuleben, Ja, ich meine, wer kriegt das hin? Aber
Ja.
das ist immer noch nach wie vor das Coolste, wenn man Lehrer hat, die auch diese Phase mögen. Also von meiner Tochter hat eine Lehrerin mir neulich mal so ins Gesicht gestrahlt und gesagt, ich mag aber auch einfach dieses Alter. Ja, da waren die 14. Da dachte ich, ah, es ist schön zu hören. Ja, ich mag dieses Alter auch total. Da passiert so viel und man kann schon sehen, was aus denen wird. Aber sie sind da noch gar nicht, aber man hat schon so eine Ahnung. Und das ist so cool, diese Entwicklung zu sehen.
Auf
Solche
der,
Autoritäten brauchen wir.
ja.
Die das nicht schlimm finden,
Ja.
die Umbauprozesse, sondern spannend.
Bisschen romantisch ausgedrückt, könnte man sagen, in die Autoritäten, die trotzdem in der Liebe bleiben.
Ja, die in der Liebe bleiben, aber in der Liebe autoritär sind.
Genau.
So, ja.
Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Vorteil nachher für die Jugendlichen einerseits, dass sie eben diese Grenzerfahrung haben in irgendeiner Form, die ja dann später im Erwachsenenleben auch tatsächlich ja existiert und damit auch eine Form von gesellschaftlichen Zusammenhängen ermöglicht. Auf der anderen Seite aber in diesem Rahmen, der nicht zu eng gesteckt ist, eben auch wachsen dürfen. Richtig?
Genau. Es geht um Räume, dass ich die Räume definiere und auch begrenze. Und in diesen Räumen dürfen sie sich frei bewegen. Und da kontrolliere ich auch nicht alles. Aber die Räume sind da.
Welche Rolle spielt dann die Homöopathie in so einer Phase? Es klingt ja jetzt so ein bisschen so, als wenn man vielleicht lieber zu irgendeinem Coach geht. Warum sollte man jetzt zum Homöopathen gehen? Ich meine, klar, wenn die Körpersymptome sind, das können wir schon noch mal erwähnen, ne?
Genau.
Dass wir da ja auch eingestiegen sind über deinen Verlauf, ne? Wenn ich über das denn pfeifische Drüsenfieber kriege und ich weiß nicht was alles, dann ist Homöopathie wahnsinnig guter Ansprechpartner und ja, also soweit man das heutzutage sagen darf, auch sehr erfolgreich.
Ja.
In der Phase, ne? Aber wenn ich jetzt keine Körpersymptome habe, ich habe ja viele, zum Beispiel die Praxis voller Panikattacken, ne? Was jetzt hier nicht mal direkt erstmal Halsschmerzen sind, und die Jugendlichen kommen mit den Themen zu mir. Also, wo siehst du jetzt da den Auftrag der Homöopathie?
Also ich glaube, der Auftrag der Homöopathie ist, das System zu unterstützen. Und wenn wir wirklich von der Ähnlichkeit sprechen, dass das der Ähnlichkeit gewählte Mittel die Person, das Individuum versteht im Prinzip. Also ich als Therapeutin verstehe das Thema, ich verstehe mein Gegenüber und das homöopathische Mittel versteht die Person auch. Und wenn ich also jetzt bei Grenzkonflikten und entweder der Mutter oder dem Vater oder dem Kind Sepia gebe, habe ich, glaube ich, in das System einen Reiz gesetzt, der wieder mehr Raum schafft. Ja, wo die Enttäuschung nicht mehr so groß ist, wo alle wieder ein bisschen mehr sich in Ruhe lassen. Oder wenn ich bei einem Gefühl von einem Kind, dass die Mutter das nicht aushalten kann, dass es sich selbstständig macht, Pulsatilla gebe, entweder dem Kind oder der Mutter, ja, und die sich ein bisschen aus ihrer Symbiose lösen können, dann ist viel gewonnen. Und tatsächlich würde ich manchmal sagen, es ist gar nicht so wichtig, ob ich es den Eltern oder dem Kind gebe. Ich habe das homöopathische Mittel oder das homöopathische Mittel, was zum Thema passt, dem System gegeben. Das ist ein bisschen anders bei wirklich Menstruationsschmerzen oder alle 4 Wochen Migräneattacke. Da kann ich schon sagen, okay, das ist hormoneller Natur. Da gebe ich ein zum hormonellen Disbalance-Thema passendes homöopathisches Mittel. Oder ne, es sind die Kopfschmerzen am Anfang der Menses oder am Ende habe ich Spannungskopfschmerz, bevor die Menses losgeht und wenn sie dann da ist, ist alles wieder gut. Also das sind natürlich auch nochmal Sachen. Und dann gebe ich es natürlich schon der Patientin oder dem Pubertier.
Ja, genau. Also wir haben die körperliche Ebene und wir haben auf der Ebene dieses System, ne, dass sich das der ganze Prozess nochmal löst. Das klingt ja immer so ein bisschen. Ich habe immer wieder Eltern, die kommen und sagen, ja, ich will aber nicht, dass mein Kind sich durch die Homöopathie verändert, weil sie oft sich das so ein bisschen vorstellen. Die kennen ja oft dann nur Antidepressiva oder die kennen dann irgendwelche Ritalin-Präparate, ne, wo die Eltern sehr viel Angst haben, wenn so Leute zu dir kämen und sagen, ja, aber ich will ja gar nicht, dass jetzt das Kind ein Mittel kriegt und sich dann auf dieses Mittel hin verändert. Ne? Ich glaube,
Ja.
das müssen wir vielleicht nochmal klarstellen, aber das überlasse ich dir. Was antwortest du denen?
Ich antworte denen, das Kind verändert sich nicht, sondern das Symptom wird überflüssig. Also wenn ich das Kind verstanden habe und wenn ich die Thematik hinter dem Symptom verstanden habe, dann ist das Symptom überflüssig. Also wenn ich ein unzufriedenes Kind hat, was die ganze Zeit im Widerstand ist und die ganze Zeit schimpft und sich in seiner Suchtwelt verliert und ich verstehe, dass da ein Potenzial an Sehnsucht drin ist, an Sehnsucht nach einer anderen Welt und Tuberkulinum gebe und den Eltern verständlich mache, dass es vielleicht sogar auch um ihre Sehnsucht geht, die sie in dem Kind sehen und sich ärgern, dass das Kind mehr seiner Sehnsucht frönt als sie jemals. Ja, und dann habe ich ein tuberkulinisches Thema. Und wenn sich dann das System beruhigt, dann hat sich das Kind nicht unbedingt verändert, aber der Widerstand ist nicht mehr so da, beziehungsweise der Streit ist nicht mehr so doll. Und dann ist doch allen geholfen, ne? Und dann geht es nicht darum, das Menschenkind zu verändern, sondern das Verstehen. Mehr hin
Oder
zu mehr verstehen.
Und so versteht man auch wieder prozessorientiert, ne, dass es eben dann Prozess auslöst und keine Veränderung erzwingt. Was ich
Genau.
finde, was immer der Unterschied ist, wenn man so ein Ritalin-Präparat nimmt oder irgendwas in der Art, das erzwingt ja eine Änderung, ne, oder ein Hormonpräparat.
Ja.
Wenn die Homöopathie regulierend eingreift und dann einen Prozess oft auslöst, der intrinsisch stattfindet und nicht durch die Arznei.
Das ist richtig. Und ich bin vielleicht auch nochmal, da bin ich natürlich auch nicht so ganz clean in meiner Homöopathie. Dadurch, dass ich so doll aufs System gucke, unterstütze ich auch Eltern, die Angst vor Ritalin haben und Angst davor haben, ihrem ADHS-Kind etwas zu geben, sage ich, vielleicht hilft es euch, dass erstmal Ruhe reinkommt ins System und dann können wir arbeiten. Weil immer zu sagen, das eine ist schlecht und das andere ist richtig, da bin ich gar kein Fan davon, sondern es geht mir wirklich um das Zusammenleben im System, um die Kommunikation miteinander. Und wenn die wieder fließt, macht auch, ich bin kein Fan von Ritalin, das will ich damit nicht sagen, aber macht auch eine Gabe von Ritalin nicht alles schlimm. Ja, also wir haben ja immer eine Möglichkeit, auch das wieder abzusetzen und miteinander gemeinsam in einen Prozess zu gehen. Und manchmal, gerade auch beim Thema Depression oder gerade auch beim Thema hormonelle Disbalance, vielleicht ist es dann auch richtig, hormonell ein Präparat aus der Schulmedizin der Bösen zu nehmen, um Ruhe ins System zu kriegen und dann homöopathisch arbeiten zu können. Ich arbeite da komplementärmedizinisch. Ich fände es toll, wenn sich das besser verknüpfen würde und nicht das eine schlecht und das andere gut ist.
Ja,
Vice versa.
sehe ich ganz so und finde ich auch, ist unser moderner Auftrag, ne, der
Ja.
modernen Therapeuten, egal was sie machen, die Dinge, die wir haben, zu nutzen, anstatt sie. Ne. Aber die Eltern kommen ja trotzdem oft mit diesen sehr eingeschränkten Weltbildern und da hilft es, genau wenn man so Therapeuten hat wie du, die das dann so ein bisschen öffnen können. Ne.
Ja, und auch sagen können, wir haben ja noch 2 Jahre, ja, und dann ist er auch erst 16. Und gucken wir doch mal, was in den 2 Jahren sich entwickelt.
Ist ja heutzutage auch ein Thema, was ein bisschen schnell Emotionen hochkocht. Ich stelle die Frage trotzdem. Findest du denn, dass man in der Pubertät Mädchen und Jungs unabhängig, also geschlechtermäßig, anders behandeln sollte oder siehst du da keinen Unterschied?
Ich würde sagen, ja, es ist provokant. Ich sehe erstmal keinen Unterschied. Oder vielleicht, ich möchte keinen Unterschied sehen. Weil wenn wir mit einer Sortierung beginnen, dann haben wir das Thema non-binär einfach gar nicht drin. Und ich finde, in der heutigen Zeit, vielleicht auch in Berlin, kommt mir das häufiger vor, dass wenn Menschen einfach über Jungs und Mädchen sprechen, habe ich immer das Gefühl, eine Gruppe wird vergessen. Und deswegen, ich kann verstehen, aber eigentlich kann ich es auch nicht ganz verstehen, dass der Sportunterricht dann jetzt irgendwie getrennt stattfindet. Aber so richtig gut finde ich es nicht. Weil ich finde es nicht gut, dass die Gruppen voreinander geschont werden, oder wie soll ich das ausdrücken? Also, dass das andere muss doch immer auch betrachtet werden können und behandelt werden können und mit kommuniziert werden können. Und das bei einer Trennung und bei einer, ja, Ungleichbehandlung finde ich das schwierig. Es kann natürlich sein, aber das hast du schon im Kindergartenalter, dass Jungs andere Interessen haben als Mädchen. Und die einen spielen immer Fußball und die anderen nicht. Und die einen haben immer Bock auf Trecker und die anderen nicht. Es ist eine Grundsatzdiskussion, ob wir so sozialisiert sind oder ob wir von der Biologie aus so sind.
Ich denke, das ist,
Wir
wie wir
das
heute
jetzt
im In
aufmachen, das Fass, aber
ja.
ja.
Ich denke, wir haben ja als Homöopathie dann einen etwas bequemeren Standort, den nehme ich zumindest ein, um mich auf die Diskussion auch möglichst selten einzulassen. Ich finde, einerseits ist beides richtig. Na, ganz offensichtlich ist beides richtig. Na, wir haben eine Biologie, die uns einfach physiognomonisch voneinander unterscheidet und die ist ja vorhanden. Na? Und wir wissen ja inzwischen so viel auch über die Biologie, dass das eben ja zwischen Varianten auch eindeutig gibt, ne, die auch genetisch ja zeigbar sind durch mehrfache X-Chromosome und ich weiß nicht was alles. Ne. Gehen wir hier zu wenig aus, aber die Biologie hat ja die Diversität schon in sich
Auf
drin.
jeden Fall.
So, ne.
Es gibt mehr
Wir,
homosexuelle Tiere, die als wir denken
genau.
können.
Also insofern ist das ja biologisch sowohl das eine als auch das andere oder korrekt. Und das andere ist, dass ja Leute sich ganz klar einem Geschlecht zuordnen können, was man auch nicht wegreden kann. Ne? Und auch wenn sie davon wissen, auch wenn sie sich damit beschäftigt haben, jetzt daran nichts ändert. Und andere, die das schon lange spüren, bevor sie sich damit beschäftigt haben. Ne? Also
Genau.
auch diese Ebene ist korrekt und die ist nicht immer auch dann ganz stringent, wie wir das ja vorhin auch schon gemacht haben, gar nicht schubladisiert mit dem abwesenden Vater oder mit der Trennungsgeschichte oder so verbunden. Das heißt, ich finde unseren homöopathischen Standpunkt, so alt wie er ist, so modern, nämlich dass es individuelle Herangehensweise gibt. Und trotzdem habe ich beobachtet, und deshalb habe ich die Frage auch vielleicht so blöd gestellt für dich,
Ja.
ist, dass ich trotzdem finde, dass die Bedürfnisse und ich sehe das dann vielleicht, wenn ich da überhaupt eine Kategorie machen würde, am Schluss ist es für mich sowieso immer individuell, aber wenn ich eine Kategorie machen würde, dann würde ich immer unterscheiden zwischen weiblich und männlich, auch wenn das für mich keine Bewertung ist oder eine ungleiche Behandlung und so. Aber mir hilft es oft zu verstehen, dass es bestimmte Leute gibt, die weibliche Bedürfnisse, weibliche Tätigkeiten nachgehen, weibliche Charaktereigenschaften dominant haben. Das hilft mir manchmal auch, um die Arzneien zu finden oder um die Themen zu verstehen. Und mir gelingt es dadurch auch, weil das keine Schublade ist, die fix ist. Das ist wie mit den Miasmen, das sind fließende Übergänge. Ne? Und es gibt sie auch immer als Variante im einen wie im anderen. Also es gibt aus meiner Sicht weibliche und männliche Schwäche und weibliche und männliche Stärke. Ne? Das sind für mich dann keine Attribute, die eins oder dem anderen zugeordnet sind. Und ich finde, in dem Sinne kann man die Leute auch dann durch ihre Phase gut behandeln, wenn man versteht, der Patient hat jetzt eine sehr weibliche Phase im Moment und braucht deswegen auch auf dem Thema jetzt Unterstützung. Es kann gut sein, dass derselbe Mensch 2 Jahre später in einer sehr männlichen Phase drin ist. Und deshalb habe ich oft das Gefühl, dass wir mit diesem, also Auflösen der Geschlechtergrenzen, die ja, wie wir vorher schon besprochen haben, ja durchaus auch vorhanden sein können, oftmals auch dann eine Gleichheit rüberbringen, die es ja aber faktisch dann gar nicht gibt, weil es ja individuell ist. Also individuell ist ja die Wahrheit. So alles, was uns auch in diese Gleichheit bringt, ist ja genauso falsch wie der Unterschied. Und deshalb finde ich immer unseren Standpunkt so schön von Homöopathie und so friedlich auch, weil es in der Individualität sowieso keine Ausgrenzung gibt.
Ja, also ich verstehe, was du meinst, und ich glaube auch, das Wort weiblich und männlich hilft an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, dass ich aber wirklich die Menschen nur dann weiblich und männlich behandle, wenn es um ihr Hormonsystem geht. Wenn es wirklich darum geht, die Krisen, die durch hormonellen Umschwung, und es werden Frauen schwanger und Frauen stillen, ja, dass ich dann sage, okay, das ist eine weibliche Thematik. Dass es eine weibliche und eine männliche Schwäche gibt, das wäre mir schon wieder zu viel Schublade. Dann rede ich tatsächlich doch nur von der Schwäche. Was ist deine Schwäche? Was ist dein Bedürfnis? Oder wo drin fühlst du dich schwach? Und dann kann das wieder was ganz Individuelles sein. Aber da höre ich relativ schnell auf, mit den Begriffen weiblich und männlich zu spielen, weil ich das Gefühl habe, dass ich ansonsten das Rollenverständnis, was wir haben, verfestige. Und ich bin mit meiner Arbeit dabei, das aufzubauen. bohren. Und damit will ich nicht sagen, ich mache nachher alles gleich, sondern es ist eben individuell. Aber ich versuche aus den Schubladen weiblich und männlich herauszukommen und finde das eben auch gerade in der Homöopathie ganz oft so, wenn man von dem typisch weiblichen Mittel Pulsatilla und dem Frauenmittel und Männermittel spricht, da bin ich inzwischen ziemlich empfindlich. Deswegen versuche ich das einfach. Und trotzdem weiß ich, wenn es um die Biologie und um zyklische Beschwerden geht, dann ist es ein weibliches Thema. Was soll ich machen? Ja, es liegt aber dann eher an der Biologie. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also eben, ich bin da ganz bei dir, ne? Also eben, auf meinem Standpunkt der Individualität gibt es das auch nicht, männliche und weibliche Mittel, ne?
Ja.
Aber mir hilft es auch manchmal, weil man oft auch eine Sprache finden muss, die der Mensch dann gegenüber versteht, ne?
Ja.
Und ich nehme jetzt nochmal eine provokante Haltung an. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich im Moment ein paar Podcasts verfolge, wo aus meiner Sicht diese Themen, genauso wie wir sie besprechen, außerhalb des therapeutischen Kontexts zu meiner Wahrnehmung, wenn ich diese Podcast höre und die daraus resultierenden Probleme, zu äußerst vielen Problemen führt. Jetzt kann man nicht sagen, dass unsere Pubertät keine Probleme hatte oder die davor auch nicht. Also ich will das jetzt auch nicht auf das münzen. Aber das Problem ist ja, dass pubertäre Leute, Menschen in der Regel diese Themen nicht so abstrakt sehen, wie wir beide das jetzt sehen können, ne? Sondern das führt also ich sage jetzt ein Beispiel von vielen, was ich gehört habe, das führt zum Beispiel zu Gruppendruck, ne? Das führt zu Meinungsdiktatur, das führt zur Ausgrenzung in die andere Richtung, das führt zu großen Konflikten und das führt auch zu sehr viel mehr Identitätskrisen und Orientierungsschwierigkeiten bei den Leuten, als das früher der Fall war, in anderen Bereichen. Ne? Also da kommen wir wieder zu das, was sozusagen wir beide ein bisschen mehr aufwachsen mit klaren Strukturen und deshalb sind wir dann später zu den Therapeuten gegangen und haben unsere ganzen Rollenbilder abgegeben. Ne?
Genau,
Die Rolle als
abgelegt.
Therapeut und die Rolle als Mann und die Rolle als Vater und so weiter. Ne? Ich will das jetzt auch gar nicht gegeneinander aufwiegen. Ne? Aber ich habe oft das Gefühl, dass wir uns auch nicht mehr auf irgendwas festlegen können. Im Allgemeinen, nicht mal mehr auf Geschlechter in Anführungsstrichen,
Jetzt weiß ich, was du meinst.
dass das auch die Leute dermaßen orientierungslos zurücklässt, dass wir das in einer sehr gefährlichen Phase des Menschseins, wo sie eigentlich eine Orientierung und eine Individualität ja suchen, ihnen dann genau zum Beispiel, sagen wir mal, das, was wir vorher so ein bisschen beschrieben haben, Autorität oder Grenzen, das fehlt dann plötzlich.
Ja, und die vor allem sind die Schubladen, also es ist dann nichts mehr richtig und aber auch nichts mehr falsch. Und das, was du vorher angesprochen hast, dass es, wie sollen wir denn in dieser liberalen Welt klarkommen? Mir ist wichtig, dass ich dann einfach unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Meinungen immer wieder formuliere, damit das andere nicht fremd wird irgendwann, weil ich glaube, trotzdem wir alles liberal denken können, ist ja da draußen in der politischen Landschaft ja wieder ganz stark schwarz und weiß.
Richtig, ja. Vor allem
Und das
aktuell,
heißt, es hat irgendwie nichts gebracht.
ja.
Die Liberalität, die wir gelebt haben die letzten Jahre, hat wieder zu einem Extrem geführt, weil es orientierungslos geworden ist und weil man sich auf nichts verlassen kann. Ich glaube aber, vor allem liegt diese schwarz-weiß ja, Welle, die wir da gerade im gesellschaftlichen Raum spüren, an Isolation, an nicht in Kontakt kommen mit dem Fremden. Und deswegen, und das ist ja was eine Gefahr ist in der Pubertät, dass ich mich isoliere, dass ich sozusagen alles und nichts über die Medien eingespielt kriege, aber es nicht mehr lebendig erlebe, dass mir jemand sagt, das war richtig, das war falsch, so finde ich das übrigens und das ist meine politische Meinung. Wir reden ja nicht mehr, es ist ja das große Schweigen. Und dann weiß ich nicht, was richtig und falsch ist und werde dann irgendwann Anhänger von irgendeiner Meinung, die mir eben Halt gibt. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich auf die Kommunikation zu pochen, die nicht abreißen sollte zwischen
Ja.
Eltern und Kindern, zwischen dem Pubertier und dem. Und dann hat es mit liberal oder nicht liberal, autoritär oder nicht autoritär gar nicht so viel zu tun, sondern mein Kind muss möglichst viele unterschiedliche Meinungen kriegen, damit es eine Idee kriegt und nicht nur eine Idee, sondern auch ein Erleben von Demokratie, von unterschiedlichen Ansichten, von unterschiedlichen Meinungen, von unterschiedlichem Kenntnisstand, von unterschiedlicher Bildung, von unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.
Das ist eine extrem gute Zusammenfassung. Gefällt mir sehr gut. Haben wir schön den Bogen bekommen. Und ich glaube, da auch, das hatte so eine Energie heute, dass ich mich da, das schön hast du dich auch drauf eingelassen, weil ich glaube, das brennt auch vielen Leuten auf der Seele, diese Themen. Und ich finde, wir als Homöopathie, ohne dass wir uns jetzt erhöhen, dass ich will das auch nicht, oh, die Homöopathen, aber wir haben mit dem Individualitätssicht, mit der Individualitätssicht und mit der Präsenz auch, diese physische Präsenz in die Praxis zu kommen und mit jemandem physisch zu sprechen, der eine andere Meinung hat oder der einem auch die Perspektive mal ändern kann. Wir haben mit der systemischen Arbeit genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Perspektivänderungen und auch so, wir haben die Tools innerhalb dieser scheinbar sehr alten Therapie alle drin, die uns im Kern bei diesen Prozessen genau unterstützen. Und das ist ja, was wir nachher auch sehen. Wenn wir ein gutes homöopathisches Mittel geben, egal welches, dass die Leute sich eben auch wieder besser zurechtfinden, sei das in ihrem Körper, sei das in ihrem Leben, in der Beziehung oder nachher auch im Außen, weil sie wieder gefestigter, regulierter sind in sich.
Das ist unsere Medizin, dass wir die Menschen verstehen und sie in sich ihre eigene Stabilität wieder mehr spüren können.
Vielen lieben Dank. Ich fand das ein sehr intensives, ich glaube, eines der intensivsten Interviews, die ich bisher geführt habe. Ich danke dir dafür.
Oh, wow,
Das
danke.
war auch, wir sind auch gut gesprungen und du hast dich da dankenswerterweise immer gut darauf eingelassen. So, ich fand das sehr dynamisch. Und wir haben trotzdem alle wichtigen Punkte, finde ich, die Pubertät so anspricht, besprochen. So, wenn du nicht noch ein ganz wichtiges Thema hast zum Schluss, dann kommen wir langsam zum Ende.
Alles gut.
Sehr
Ich
gut.
freue mich auch über das Gespräch und den
Ja.
Austausch.
Wenn ihr mit Berit in Kontakt bleiben wollt, kannst du noch mal schnell sagen, ich weiß, du hast deine Praxis in Berlin, aber wie erreicht man dich am besten sonst so, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, aus Süddeutschland ist oder aus der Schweiz und oh, mit der würde ich gerne mal reden, da habe
Gerne,
ich auch
also
ein
ich.
Kind daheim, was,
Genau,
wo ich nicht
also
weiterkomme.
ich arbeite sowohl in meiner Praxis in Berlin. Aber ich arbeite auch online. Also alle Termine, die man bei mir bucht, sei es die Homöopathie, aber auch einfach Coaching und Supervision, eine Möglichkeit, über die eigenen Eltern oder die eigene Kindheit zu arbeiten, innere Kindarbeit zu machen, nochmal das Thema Grenzen auszuloten. Also dafür gebe ich auch immer wieder Coachings oder eine Coaching-Reihe und die kann man auch online bei mir buchen. Das heißt, mein Kontakt findet ihr alles über meine Website www.beritjuliefritz.de. Dort könnt ihr direkt einen Termin buchen, könnt ein Erstgespräch, ein unverbindliches, kostenfreies mit mir buchen und dann besprechen wir die ganzen Anliegen. Ich bin auch auf Instagram unterwegs, LinkedIn nicht so gern, aber oder weniger. Genau, und dann verschicke ich einmal im Monat ein Newsletter. Da sind dann meine Veranstaltungen, die ich immer mal so zwischendrin mache. Das sind Workshops zum Thema Grenzen, auch Workshops zum Thema Tod und Eltern und Eltern und Pflege. Wie habe ich sozusagen die Kinder in Form meiner Eltern, also neben meinen Kindern auch noch die alten Eltern als Kinder? Was verschieben sich da die Perspektiven oft ganz seltsam, also auch darüber arbeite ich gerne und biete immer mal Tagesworkshops an und alles kommuniziere ich über Instagram, über meine Website oder meinen Newsletter, den man auch bestellen kann. Also einfach am besten schreiben.
Sehr gut. Vielen Dank. Wir werden alles in den Shownotes, wie ihr es kennt, was wir gefunden haben, gemeinsam da reinschreiben oder ergänzen. Also guckt doch gern, wenn ihr da jetzt, okay, wo muss ich was? Sollte alles unter der Episode zu finden sein. Ich danke dir nochmal, Berit, für deine Zeit und deine tollen Antworten und wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinen vier Kindern, wenn ich es richtig gehört habe im Moment, ne?
Naja, inzwischen nur noch drei, genau.
Okay, und deinen drei
Zwei
Kindern,
und eine
zweieinhalb,
alte Mutter.
genau.
Ja.
Und mit all den anderen tollen Patienten.
Danke dir, Marvin. Danke
Ciao.
fürs Gespräch. Ciao.